Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, an dem Geburtstag der Mutter Gottes hat sie es wirklich verdient, dass man eine Lobrede auf sie hält. Geburtstag der Mutter Gottes, das heißt für die Katholiken Geburtstag eben der Mutter Gottes, weil sie den Sohn Gottes aus sich hat Mensch werden lassen, den ewigen Sohn Gottes, und ihn geboren hat als wahren Gott und wahren Menschen. Das ist richtig, das ist auch ihre größte Bedeutung, möchte ich einmal sagen, dass sie eben Mutter Gottes ist. Aber wir reden immer nur von Mutter Gottes. Wir reden immer nur davon, dass sie eben Gott geboren hat, dass sie den Erlöser geboren hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist absolut richtig. Das ist absolut wahr. Da können wir auch keine Abstriche machen. Ich will diese Abstriche ganz gewiss nicht machen. Da kennen Sie mich gut genug dafür. Aber was wir dann meistens gar nicht bedenken, ist ihre Bedeutung im Übrigen. Es ist doch nicht einfach so, dass die Bedeutung der Mutter Gottes einfach nur darin besteht, dass sie Mutter Gottes ist. So erstrangig diese Bedeutung auch ist in der Heilsgeschichte. Ich sage noch einmal, ich habe damit kein Problem, das so anzukennen, und ich glaube das auch. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir feiern heute Ihren Geburtstag. Versetzen Sie sich einmal in diese Situation. Anna hat ein Mädchen geboren. Dem sehen Sie zunächst nicht die heilsgeschichtliche Bedeutung an. Das ist halt ein Mädchen, das so geboren worden ist und so aussieht bei der Geburt wie jedes andere Mädchen auch. Das muss man erst einmal konstatieren. Aber was bedeutet denn das? Im Moment ihrer Geburt ist sie bereits die ohne den Makel der Erbsünde Empfangene. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist es kein Zufall, dass die Kirche den Geburtstag der Mutter Gottes heute nur als, fast hätte ich gesagt, bloßes Fest liturgisch feiert und nicht als Hochfest. Aber ihre unbefleckte Empfängnis als Hochfest feiert. Das heißt, das Mädchen, das heute von Anna geboren wurde und äußerlich sich von keinem anderen Mädchen, das auf die Welt kommt, unterscheidet, äußerlich jedenfalls nicht, das verbirgt ein ganz tiefes Geheimnis. Es ist ein Kind von einer Einzigartigkeit und Einmaligkeit, die man eben diesem Kind bei seiner Geburt überhaupt nicht ansieht. Dass sie schon die Vorauserlöste ist. Dass sie eben ohne den Makel der Erbsünde empfangen ist. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wird in diesem Mädchen, wenn ich es mal so banal ausdrücken darf und auch ausgedrückt habe, was wird da eigentlich, geschieht da eigentlich? Da geschieht nichts weniger, als dass zum ersten Mal seit der Erbsünde wieder reine heilige Schöpfung in der Welt ist. Da ist von Mutter Gottes und all diesen Dingen überhaupt noch gar keine Rede. Merken Sie, wie wichtig das eigentlich schon einmal ist. Wir verstellen uns, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit der Fokussierung Mariens nur auf ihre und ausschließlich auf ihre Mutterschaft, im Grunde genommen ihre Bedeutung in der Heilsgeschichte im Übrigen. Und damit, meine ich, tun wir ihr großes Unrecht und dem lieben Gott auch, der sie eben als Immaculata von vornherein im Moment schon ihre Empfängnis vor der Erbsünde bewahrt hat. Heile Welt, heile Schöpfung wird heute geboren von Anna. Und das unterscheidet das Kind nicht äußerlich, aber unsichtbar, verborgen von jedem anderen Menschen, nicht nur von jedem anderen Mädchen, sondern überhaupt. Wir alle sind schon im Mutterschoß mit der Erbsünde empfangen. Wohlgemerkt, wir werden nicht erst mit der Erbsünde geboren, sondern sind schon im Mutterschoß empfangen. Sind schon im Mutterschoß sozusagen heilsbedürftig und nicht erst mit der Geburt. Ich glaube, dass da auch ein Irrtum vorliegt. Es ist ja schon gut, wenn Leute meinen, dass jeder Mensch mit der Erbsünde geboren wird, aber er wird nicht erst mit der Erbsünde geboren, sondern bereits schon empfangen. Im ersten Moment seines Daseins im Mutterschoß ist der Mensch erlösungsbedürftig, außer Maria. Und damit ist im Grunde genommen Paradies, ist, wenn Sie so wollen, in Ihrer Person Reich Gottes in unserer Welt schon da. Ist wirklich heile Schöpfung, heile Welt in Ihrer Person hier unter uns. Zum ersten Mal wieder seit der Ursünde durch die alte Eva. So ist sie, dieses Mädchen, wie ich es gerade mal anfangs genannt habe, die neue Eva. Und sie wird dann auch über die Mutterschaft gegenüber ihrem göttlichen Sohn Mutter der Kirche, Mutter der Christen, Mutter der Erlösung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und da ist aber noch etwas anderes, was die Bedeutung der Mutter Gottes ausmacht. Und das ist ja dann auch wichtig für uns. Sehen Sie, wenn wir sagen, die Mutter Gottes ist deswegen, also wird sie so gepriesen, weil sie die Mutter Gottes ist, dann preisen wir sie, wie wir uns freuen über etwas, ein schönes Bild, das wir vielleicht im Bilderbuch sehen. Das hat aber mit uns dann gar nichts zu tun. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ihre andere wichtige Bedeutung, nämlich ihr absolutes Ja zu Gott, ihre absolute Demut, ihre absolute Normativität als Mensch. Wovon redet eigentlich gar niemand? Darin ist sie aber ein Beispiel für uns. Sie ist nicht ein Beispiel für uns, das für uns normativ ist, das heißt also fast gesetzgeberisch, beispielhaft, exemplarisch, ihre Mutterschaft, Gottes Mutterschaft, kommt nur ihr zu. Aber was ihre Mutterschaft erst möglich gemacht hat, ihr Magdsein, ihr totales Leersein von sich selbst, von ihrem Ego und ihre totale Kapazität nur für Gott, Begnadete, voll der Gnade. Heute wird die geboren, von der einzig und allein gesagt werden kann, voll der Gnade. Weil sie frei ist von jedem Ego, weil sie die demütige Magd ist. Und darin ist sie für uns beispielhaft. Als Mutter Gottes kann sie für uns nicht beispielhaft sein. Da können wir sie nur eben verehren, können sagen, wunderbar, weil sie uns Jesus Christus geboren hat, können wir überhaupt nur erlöst sein. Das stimmt alles. Aber wir können nicht selbst Gottesgebärerin sein. Jedenfalls nicht in dem Sinn, wie sie es ist. Natürlich sollen wir es dann auch sein. In dem Sinn, wie Paulus im Galaterbrief im 4. Kapitel, Vers 19 sagt, so liege ich denn erneut in Geburtswehen, Paulus, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sollen Christus in uns in analoger Weise Gestalt annehmen lassen. Wir sind doch Christen, ne? Wie er in ihr, in ihrem Schoß Fleisch und Gestalt angenommen hat. So sollen wir uns verwandeln lassen durch seinen Heiligen Geist, damit wir immer mehr das werden, was wir anfanghaft durch die Taufe geworden sind, nämlich Christen. Wir müssen immer noch mehr werden, was wir durch die Taufe schon sind. Andere Christusse. Und das werden wir nur, wenn wir die Mutter Gottes nicht einfach nur als Mutter Gottes verehren, wie im schönen Bilderbuch. Ich sage es immer wieder, damit das rutscht und klar wird, worauf es mir so sehr ankommt, sondern wenn wir ihre Tugenden nachahmen, wenn wir uns selbst in die Pflicht genommen wissen von ihrem Beispiel, von ihrem Leben, von ihrer Demut, von ihrem Leersein, von sich selbst und ihrer Erfülltsein durch die Gnade. Denn sie kann nur erfüllt sein und die Begnadete schlechthin sein, weil sie die von sich selbst Entleerte schlechthin ist. Und das ist eben der Anspruch, den die Mutter Gottes immer an uns stellt und den wir nicht verstellen dürfen. Aber das ist doch auch so schön, wir haben ein Beispiel. Was ist in Begriff authentischen Menschseins? Wann lebt der Mensch und wie lebt der Mensch authentisch menschlich? Wenn er so lebt wie die Mutter Gottes. Sie ist wirklich das schlechthinige Abbild Gottes, ihm ähnlich. Wie es in der Heiligen Schrift heißt, im ersten Kapitel schon von Genesis, Vers 26. Das gilt für sie und nur noch für sie seit dem Sündenfall. Freilich sind wir alle Abbilder Gottes, das können wir ja auch nicht verlieren. Aber das fordert auch ein authentisches, gottabbildliches Leben. Und das hat nur sie gelebt. Das ist wirklich eine wichtige Bedeutung der Mutter Gottes für uns. Und wenn sie nicht die Begnadete gewesen wäre, wenn sie nicht die ohne den Makel Erbschuld Empfangene gewesen wäre, wenn sie nicht die Vorauserlöste gewesen wäre, hätte sie nie Mutter Gottes werden können. Genau diese Vorauserlösung, genau diese Tugenden Mariens, die für uns beispielhaft sind, exemplarisch sind, von uns nachzuahmen sind, die sind überhaupt erst die Möglichkeitsbedingung dafür, dass wir sie auch als Mutter Gottes verehren können und sie dafür dankbar preisen können. Und so ist sie dann auch das Urbild nicht nur authentisch menschlichen Verhaltens, sondern eben auch das Urbild der Kirche überhaupt. Die Kirche, die ja der mystische Leib Christi ist, der sich aber konstituiert aus den Menschen, die getauft sind, aus den Heiligen, noch nicht in vollkommener Weise Heiligen, sondern ich sage es mal so, jetzt wie ich darauf aufmerksam gemacht habe im Zusammenhang mit dem einleitenden Gruß des Paulus an die Korinther, an die Heiligen der Gemeinde in Korinth, dass diese Heiligkeit eben die Voraussetzung ist, dass wir überhaupt eingegliedert sind in diesen mystischen Leib und dass wir als Glieder dann immer mehr wachsen müssen. Und diesen Christus, in dessen Leib wir eingegliedert sind, in uns immer mehr Gestalt annehmen kann und es dann tut, wenn wir die Tugenden dieser begnadeten Mutter Gottes nachahmen. Ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist für ihren Geburtstag. Ein Aspekt, der uns aber dann auch in die Pflicht nimmt und nicht nur ein schönes Bilderbuch aufschlägt, bei dem uns dann die Augen glänzen und sagen, wunderbar ist das alles, aber außer schön und dass mir das gefällt und diese Vorstellung gefällt, hat es für mich eigentlich keine weitere Bedeutung. Doch, ihr Leben hat für uns alle Bedeutung. Authentisches Menschsein ist dasselbe wie authentisches Christsein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und dies hat nur die Mutter Gottes, abgesehen natürlich auch von ihrem göttlichen Sohn, aber die Mutter Gottes ist ja nur Mensch und ist vollkommenes Geschöpf. Das hat nur sie exemplarisch und vorbildlich und damit perfekt und normativ, das heißt fast gesetzgeberisch, uns vorgelebt, damit wir es nachahmen. Denken wir einmal nach über den Charakter eines Geburtstages. Da wird gratuliert. Wir brauchen der Mutter Gottes nicht zu gratulieren. Wir können uns gratulieren für die Mutter Gottes. Um das mal so darzustellen. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gehört ja doch auch zu einer Geburtstagsgratulation, naja, dass man dem Geburtstagskind ein Geschenk macht. Ne? Darauf wartet die Mutter Gottes sehnsüchtig. Auf unser Geschenk. Und das sind die Gebete, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Beten, 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 gerade den Rosenkranz. Umkehr, Buße. Denn die Mutter Gottes feiert ihren Geburtstag heute wohl auch unter Tränen. Da sollten wir auch nicht wegschauen. Und die können wir trocknen. Ihre Trauer können wir trösten durch Geschenke der Art, wie ich sie gerade genannt habe. Buße, Beten, Bekehrung. Ihren Sohn anbeten, wie sie es wortwörtlich in Medjugorje sagt, betet meinen Sohn an. Das wäre ein wunderbares Geschenk für sie und würde sie sehr freuen oder insbesondere in ihrer Not um die Menschen, um das ewige Heil der Menschen, sehr trösten. Amen.